Radio Ravnica Folge Nummer 238. Heute mit den Themen mal wieder Plagiat in Magic the Gathering, Trouble in Pairs, sozusagen Trouble in Artist's Paradise sozusagen. Dann sprechen wir natürlich über Outlaws of Thunder Junction, die Topkarten des Sets, jetzt wo das Set auch größtenteils revealed ist. Und zu guter Letzt wollen wir einen kleinen Plausch darüber halten, wie denn Releases in der Vergangenheit schon andere Releases überschattet haben und ja, wie man das eventuell umkämpfen kann. Wenn wir da noch Zeit haben, ich bezweifle es aber trotzdem, ask us anything. Aber bevor wir einsteigen, Marc, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich habe mega Bock. Ich bin super hyped. Ich habe ein bisschen Rückenschmerzen. Das heißt, es kann sein, dass ich zwischenzeitlich mal so einen Cut habe, wenn ich mal gerade mit Schmerzen auf dem Boden liege und mich winde. Aber ansonsten habe ich Bock. Ich freue mich richtig auf die Folge.
Ja, ich mich auch. Und frohe Ostern an der Stelle.
Ja.
War jetzt genau zum Zeitpunkt der Aufnahme, kam ich gerade quasi aus der Heimat wieder. Deswegen,
yes.
Viel zu besprechen, kamen sehr viele dann doch Previews auch am 1. April, was sehr komisch ist. Aber ja. Bevor wir einsteigen, ein Hinweis, dass wir auch diese Woche wieder gesponsert sind von Holy, dem Energy-Drink beziehungsweise Eistee, ohne Bullshit. Und wenn ihr diese Getränke mal ausprobieren wollt, beziehungsweise euch weitere Nachschub liefern wollt, dann könnt ihr das gerne tun bei weareholy.com/Radio Ravnica und spart 10% mit Ravnica 10 oder wenn ihr es zum ersten Mal ausprobiert, 5 Euro auf euren ersten Einkauf mit dem Code Ravnica5. Das Beste ist, ihr bekommt diese super geilen Getränke und darüber hinaus könnt ihr uns halt eben noch indirekt unterstützen,
yes.
Halt nicht extra. Ihr spart sogar noch ein bisschen da was dabei und es hilft uns halt wirklich, wirklich aus. Deswegen schaut
alle
gerne vorbei. weareholy.com/Radio Ravnica. Und dann haben wir zwei Ankündigungen. Die erste,
yes.
Aus Lage. Was gibt's denn da?
Wir beide sind, wenn ihr das hört, nächstes Wochenende, also ja. Am 13.04. in Lage. Wir hatten es letzte Woche schon ein bisschen geteasert. Und zwar ist in Lage, wird ein Kelsor-Café aufgemacht. Kelsor ist eine Kette-Marke aus Dänemark, die jetzt in Deutschland auch eine Kette aufmachen. Und zwar im Gebäude der Jungs und Mädels von Card Market Grading. Das bedeutet, yes. Ihr habt vor Ort Grading von Karten, die könnt ihr mitbringen. Es ist der 13.04. Das ist Pre-Release-Tag von einem gewissen Set, über das wir gleich noch reden werden. Wir gucken mal, vielleicht können wir das da ja schon spielen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ja. Aber da kriegen wir bestimmt irgendwas hin. Und es sind wirklich, wirklich coole, coole Leute da. Einmal sind wir beide da, was ja. Natürlich schon die coolsten, Spaß. dann haben wir MTG mit Patrick ist mit dabei. Dann haben wir noch Savatarix, wer ihn nicht kennt, ein Künstler aus Berlin, ist mit dabei. Die Jungs und Mädels von Keep Seven, wo wir ja neulich zu Besuch waren und dort
genau.
Auch Card Market Grading zu Besuch war. Die machen jetzt den Return-Besuch bei denen, was halt mega ist. Und natürlich, wie gesagt, Card Market Grading, es ist im selben Haus. Natürlich sind die Jungs und Mädels da. Und wir werden sehr, sehr viel coolen Stuff machen. Wir haben Anfänger-Sachen, wir haben, ich werde mein Legacy-Deck mitnehmen, ich werde mein Pioneer-Deck mitnehmen, ich werde mein Commander-Deck mitnehmen.
Ebenfalls.
Dementsprechend haben wir alles Mögliche dabei. Auch wenn ihr nicht nur Magic spielt, sondern vielleicht auch irgendwie Pokémon, Flesh and Blood, Digimon, Lorcana. Ich glaube, da findet man alles Mögliche, weil es wirklich auch ganz viele Anfänger- und Einsteigerrunden in verschiedene Kartenspiele geben soll. Weil in Lage, das ist Nordrhein-Westfalen noch, Kreis Lippe müsste das sein. Es ist relativ gut zu erreichen von sehr vielen Orten. Es sei denn, man wohnt in Bayern, es tut mir leid für euch ist es eine große Anfahrt. ansonsten sehr, sehr cool und da wird es halt alles Mögliche geben und uns.
Genau. Deswegen schaut vorbei, keine Anmeldung nötig. Schaut euch das neue Spielecafé an in Lippe.
Yes.
Beziehungsweise in Lage. Beilippe, ja. Kreislippe. zockt mit uns. Wir signieren auch gerne was. Also schreibt uns gerne vorher, wenn ihr da seid und auch gerne dann vor Ort. Sprecht uns gerne an. Und das könnt ihr auch natürlich gerne tun am 25. Mai 2024 beim MTG-Fest. Ein Community-organisiertes Turnier. Wir haben da schon sehr viel drüber gesprochen in letzter Zeit, aber es wird auch immer näher und es wird auch immer knapper mit den Plätzen. Deswegen, wenn ihr Bock habt auf kompetitives Pauper oder Pioneer, schaut vorbei bei www.mtgfest.de, sichert euch euren Platz und seid am 25. Mai mit dabei, werden wir gegen euch und mit euch eben Magic spielen. Aber genug der Vorrede, ich würde sagen, stürzen wir uns mal ins erste Thema. Und zwar gibt es da leider immer mehr, beziehungsweise nicht immer mehr Plagiate, aber in letzter Zeit habe ich das Gefühl, kommen mehr und mehr eben so ans Licht und so jetzt gerade auch mit einer recht neuen Karte. Und zwar Trouble in Pairs, was, glaube ich, aus den Murder's at Call of Mana Commander Decks ist, richtig?
Korrekt.
Genau, und es ist eine ganz nette Hate-Karte, die halt extra Turns eben skippt, was ganz relevant sein kann, eben in so Combo-Matchups. Aber das viel Wichtigere ist das Artwork. Wir haben das Artwork eigentlich von Faye Dalton, der auch schon mehrere verschiedene Artworks gemacht hat für Magic the Gathering. Aber es sind Gleichheiten aufgetaucht von einem Artwork von Donato Glancola, so heißt es, sorry. Und dementsprechend ist halt eben eine Figur gerade im Hintergrund, die da besonders hervorkommt, die scheint aus Cyberpunk eben zu sein, aus einem Cyberpunk-Artwork von eben dem Donato Glancola. Und ja, es ist wieder einer dieser Fälle von wegen, ist es referenzierte Artworks, ist es wirklich geklaut? Wie problematisch ist das?
Ich find's schwer problematisch, wenn ich wirklich ehrlich bin. Weil die Frage ist halt, es sieht super, super, super gleich aus. Ja, es könnte auch, also es gibt Sachen, die halt, wo man sagt, oh, das ist vielleicht, nee, das ist vielleicht anders. Aber dann schaut man mal nicht nur auf die Figur, sondern eben auch auf den Hintergrund, auf den Torbogen, auf die Treppe. Und dann kriege ich halt Flashbacks an die Karte, die wir, ich glaube, in Ixalan hatten. Und persönlich kriege ich dann natürlich Flashbacks an Crux of Fate, das wir damals hatten, zu Strixhaven. Und ja, also es ist wirklich etwas, was wirklich viel geworden ist, muss ich einfach sagen. Da stimme ich dir komplett überein. Was halt auch viel daran liegt, dass es, glaube ich, auch in der jetzigen Zeit, ich meine, wir haben jetzt 20% der Magic-Karten of all time wurden im letzten Jahr geprintet. Das heißt, wir haben auch 20% aller Artworks im letzten Jahr gebraucht. Plus, wir hatten noch Reprint-Artworks und. Wir verbrauchen halt sehr viele Artworks. Und manchmal passiert das. Also, ich kenne das aus der Musik so ein bisschen, wo manchmal auf einmal gesagt wird, hey, du hast meinen Riff geklaut und du denkst so, hey, den habe ich doch einfach so gemacht, weil ich den cool fand. Und dann fällt dir auf, yo, das ist ganz, ganz nah da dran. Aber dann wäre zumindest, glaube ich, der Hintergrund anders oder irgendwas. Also das ist, es ist zu nah dran, glaube ich.
Das stimmt. Tatsächlich der Punkt, warum ich halt so ein bisschen gedacht habe, okay, es hat was ein bisschen von dieser, man referenziert was, das ist ja so eine gängige Machart, die hatten wir, glaube ich, auch bei der letzten Kontroverse zu dem Ixalan-Fall, wo jemand quasi Artwork erstmal nimmt und das quasi wie so ein Proxy erstmal in seine Datei einführt und dann guckt, okay, so stelle ich mir das räumlich vor und dann quasi was drüber malt, was dann was Eigenes ist. Faye Dalton ist das jetzt hier nicht so gut gelungen, denn im Reddit hat man sich dann auf Suche begeben und über Donato Glancola, für das eben dieser zweite Charakter und der Hintergrund verantwortlich ist, wurden auch zwei andere Artists gefunden, dessen Artworks, sag ich mal, ohne jetzt kriminelle Sachen vorzuschalten, sag ich mal, inspiriert ist. Und zwar einmal die Person im Vordergrund, die ist inspiriert von einem Artwork von Will Halsey. Und lustigerweise der Arm von dieser Person, der linke Arm von dieser Person, scheint von Boris Valencho zu kommen. Das heißt, das unterstreicht so ein bisschen meinen Punkt von wegen, ich glaube, die Intention war von Faye Dalton, diese Elemente zu nehmen und dann wirklich was Eigenes draus zu machen. Hat dann aber bei dieser Angleichung nicht ganz eben sich zu sehr dran gehalten und nicht so viel Mühe gemacht und halt wirklich ja die Sachen dann so drin gelassen, dass sie eben zu nah an dem Original-Artwork sind. Ich meine, man sieht bei der Originalversion von Donato Glancola, sieht man halt, dass der Irokesenschnitt von der rechten Person eben nicht so lang ist wie jetzt in Trouble in Pairs, aber trotzdem ist es halt ziemlich eindeutig auch von der Haarfarbe, von den Klamotten, die an sind, von dem Hintergrund,
von was der Haltung.
Von der Haltung, es ist ein bisschen zu nah. Und offensichtlich auch zu nah für Wizards of the Coast, die am 29. März dazu ein Statement rausgehauen haben und gesagt haben, okay, wir haben sehr viele Fragen zur Integrität der Künstler gehört, beziehungsweise auch was das Artwork angeht von Trouble in Pairs. Und sie haben ebenfalls diese Frage, weswegen sie sich jetzt erstmal geschaut haben, okay, Faye Dalton, mit dir wollen wir jetzt nicht zusammenarbeiten, bis dieser Fall irgendwie gelöst ist. Es ist halt immer so eine Frage, auch wie man da rangeht. Ich finde diesen Originalpost ziemlich witzig, ehrlich gesagt, von Donato Giancola, wie der dann schreibt, hey, Faye Dalton, do you mind not stealing my work on highly paid public commercial commissions? In this genre, which I make a living and hold my reputation dear, this is criminal and theft. Und das ist halt einfach so ein direktes so, hey, bitte mach das nicht, weil das macht mich wirklich sauer. Und auch vollkommen zu Recht. Aber andere Künstler, von denen er geklaut wurde, haben dann auch schon mal so ein bisschen sanfter reagiert und gesagt, oh, okay, das ist interessant. Wir gucken mal, woran es liegt. Glaubst du, dass so ein anklagender Ton auch schon quasi gerechtfertigt ist in dem Fall? Oder sagst du, okay, kann schon mal passieren in der Kunstwelt?
In dem Fall für mich sogar ziemlich eindeutig, weil es einfach zu nah aneinander ist. Man sieht ja sogar, wo die eine Person so ein Headset auf hatte, sieht man tatsächlich so leichte weiße Stellen, wo das praktisch rausretuschiert wurde. Und es ist auch das weiße Hemd, was die Person noch anhat, wo dann eine Jacke drüber gemacht wurde. Man sieht das weiße Hemd mit demselben Kragen. Und das ist halt, einfach nicht okay, wenn man einfach so einen Artwork von jemand anderem nimmt, das sich als sein eigenes ausgibt. Also es ist, man muss sich das vorstellen, als würde ich jetzt hingehen und sagen, hey, ich hab's F&M gewonnen. Ja, aber du hast doch gar nicht F&M gespielt. Ja, aber ich hab das gewonnen. Ja, aber Robin hat das doch gewonnen. Nee, ich hab's F&M gewonnen. Also es ist halt wirklich weird, wenn man hingeht und die Arbeit von jemand anderem und die Reputation von jemand anderem nimmt und selber was draus macht. Ich meine, es kann in Zeiten von ChatGPT und so weiter passieren. Also es kann auch gut sein, dass das Ding einfach KI generiert ist und die KI hat einfach drei Bilder genommen und die zusammengesmashed.
Das wäre fast noch ein größeres Problem, wenn jetzt Kartenartworks AI kreiert werden. Ja, deswegen, aber ich verstehe, also es wäre halt genauso komisch wie, weiß nicht, du machst ein Video zum, keine Ahnung, das beste Deck in Modern und dann kommt zwei Tage später mit den genau gleichen Punkten, mit den genau gleichen Karten ein Video von mir raus und so, ey, nee, das habe ich mir selber ausgedacht, das Video, ist cool, oder? Und es ist halt dann, wenn es so offensichtlich geklaut ist und vor allen Dingen, der Originalkünstler ist ja auch eine große Marke einfach in diesem, in diesem Fantasy-Genre eben und den kennt man halt eben in der Szene sehr genau und dann von ihm zu klauen ist halt schwierig. Und wie gesagt, die Antwort von Wizards of the Coast spricht natürlich auch erstmal Bände, dass jetzt erste Gespräche jetzt nicht direkt beschwichtigender Natur irgendwie war. Mhm. Ich bin gespannt, wie das eben noch weitergeht. Ich hoffe, dass da sich irgendwie eine Einigung gefunden wird. Und vor allen Dingen, dass vielleicht jetzt mal in den nächsten Sets ein bisschen mehr Ruhe dahingehend ist. Also jetzt wirklich das letzte Ixalan-Set. Er war auch wieder ein Commander-Reprint, wo das Artwork drin war. Jetzt haben wir das Set Call of Mana wieder, sag ich mal, ein Commander-Reprint. Ich hoffe, dass wir
einfach
das
aufhören, Commander-Decks zu drucken.
Oder wenn wir einfach schaffen, in Thunder Junction diesmal keine Art Theft zu betreiben. Das wäre doch mal nett. Aber wie seht ihr das mit Trouble in Pairs? Habt ihr den Fall verfolgt? Findet ihr das Ganze diskutabel, wie das so läuft? Oder sagt ihr, okay, da hat sich jemand unschuldigerweise inspirieren wollen von einem guten Artwork, aber ist leider nicht weit genug gegangen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zum Hauptthema, nicht nur dieser Woche, sondern auch der letzten Woche. Und zwar haben wir schon letzte Woche über Thunder Junction oder Outlaws of Thunder Junction bereits geredet und in der Zwischenzeit mit Blick auf die Uhr, weil letztes Mal haben wir gerade dieses Release-Event verfolgt. Jetzt ist schon das ganze Set raus, mit Ausnahme von, glaube ich, einer Karte, die, glaube ich, noch
fehlt. Eine Karte fehlt gerade zum noch.
Genau, die ja noch am 3. April kommt. Wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass das jetzt der krasseste Bringer sein wird.
Ich glaube, es ist keine Mythic. Ich glaube, es ist eine Rare, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber im Notfall machen wir eine Sonderfolge.
Genau, wir machen dann Breaking News.
Breaking News.
Was ja wieder zum Set passt. Yes. Aber wir haben schon sehr viel von dem Set gesehen. Da hast du die Spoiler-Season aktiv verfolgen können. Wie ist denn so dein allgemeiner Eindruck?
Es ist ganz ungünstig, wirklich ganz ungünstig, wenn man 80% des Sets am 1. April released und dann haufenweise Leute noch nebenbei schreiben, herzlichen Dank, Wizard of the Coast, für diese Preview-Karte und dann irgendwas posten von wegen, keine Ahnung, Entomb in Modern Horizons 3 oder Metalcraft Mox in Modern Horizons 3 und so, also gebannte Karten dann als Spoiler nehmen oder so. Also das ist, also 1. April, sorry.
Ist schon ungünstig, muss man sagen, Aber bei dem Produktschedule würden wir mal die Sachen sonst releasen, ne?
Ja, 2. April. oder an Ostersonntag. Ist also ganz im Ernst, ist doch im Endeffekt egal. Nur nicht 1. April, das ist schwierig. Nee, ja, generell muss ich sagen, finde ich's cool, dass sie das halt jetzt so doch so ein bisschen durchgezogen haben, dass sie ein paar coole Karten gegeben haben. Ich habe auch festgestellt, es haben sehr, sehr viele unserer deutschen Kollegen und Kolleginnen haben tatsächlich eine Preview-Karte gehabt. Finde ich immer wieder ganz cool, finde ich immer ganz nett. Diesmal sogar Leute, also von den amerikanischen Raum, die ich tatsächlich eigentlich nur von Legacy her kenne, was schon mal so ein bisschen, oh, nett, ja, wenn das auch mal das passiert cool. Und das auch mal gestated wird. Dementsprechend, ja, es ist, bin gespannt tatsächlich.
Ja. Ich habe tatsächlich sehr viel gehört, dass in diesem Set oft bemängelt wird, dass die Legendendichte sehr viel höher ist als bei anderen Sachen. Und das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Also viel
aber die ganze
zu häufig
Zeit schon.
Viel zu häufig hatte ich so das Gefühl bei den Previews, die jetzt auch gerade so durch Reddit und Social Media gehen, so, interessante Commander-Karte, aber was macht sie in meinem Standard-Set? Aber ich meine, es macht ja auch irgendwo Sinn. Wir haben ja auch die Join-Up-Karten, also Tiny Bones, ja. Joins-Up, Rakdos Joins-Up. Und die triggern halt alle von legendären Kreaturen. Also es ist schon ein Subthema hier. Aber ja, viele Leute sagen dann auch, okay, sind das jetzt Überbleibsel Game Design Geschichten von Modern Horizons 3, wovon ich jetzt, sag ich mal, nicht ausgehe. Aber ich könnte schon fast zu sehr vielen dieser Legends irgendwie ein Precon irgendwie sehen. Also hätten sie jetzt ein The Gitrog Precon mit der Mechanik irgendwie angekündigt, hätte es mich jetzt nicht so viel beeindruckt wie jetzt, oder hätte mich jetzt nicht so überrascht wie jetzt, dass der im Set auftaucht oder auch so eine Marquessa ist irgendwie so ein bisschen random da drin. Ich weiß nicht, wie findest du die Legendendichte? Ist das was man 2024 noch bemängeln kann? Oder ist das was, wo du sagst, okay, das ist jetzt einfach das neue Normal?
Das kannst du nicht bemängeln. Das ist so, so unendlich normal. Die letzten Sets genauso. Also Murders of Karloff Manor, jede zweite Kreatur ist Legendary, gefühlt. Ja. Wir haben so viele Uncome-Legendaries bekommen in Karloff Manor, das war Wahnsinn. Davor das Set Ixalan waren auch unendlich viele Legendary, das ist einfach, dieses Legendary ist mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo es halt wirklich das Problem gibt, ich habe keine Ahnung von denen. Früher war es so, yo, Legendary, das ist halt Grizzlebrand, das ist Emrah cool. Yo, Legendary, das ist Talia. Jetzt gucke ich hier so und sehe so Willy Duke, Gem Flightfu, keine Ahnung, bis ich dann mal Kambal entdeckt habe und gesagt habe, oh, den kenne ich, der war früher auch schon mal Legendary. Das hat elendig lange gedauert, weil es sind ja nicht nur die alten Legenden, die dabei kamen, sondern es kamen ja auch neue dabei. Und ja man merkt hier einfach, Wizard of the Coast möchte, dass wir wirklich Singleton spielen, dass wir wirklich Commander spielen. Und selbst, dass wir, wenn wir das spielen als 60 Karten viermal das Deck, dass wir dann auch jede Karte nur einmal draußen haben. Diese Zeiten, wo wir ganze Playsets auf dem Feld haben, ich glaube, die sind einfach rum.
Also wirklich so super starke Non-Legendaries, die sieht man wirklich gar nicht so häufig. Aber ich glaube, dass in diesem Set fällt mir halt auch gerade die Dichte von so dreifarbigen Karten. Also Marquessa habe ich schon gesagt, ich finde auch hier Gearet, Mirror of the Wild, ist halt auch so eine Karte, die ist halt stark so. Sie hat einen starken, so Kiki-Jiki-mäßigen Effekt. Aber irgendwie schreit die halt so Commander einfach. Und das ist einfach was, glaube ich, vielen Leuten eben missfällt, gerade weil man schon so ein bisschen diese Commander-Dichte eben allgemein schon sehr krass hat. Und wenn dann aber noch so dreifarbige Marquessas so ohne Grund dann auf einmal da sind, denkt man sich so, okay, muss das unbedingt sein? Auf der anderen Seite gibt's auch ein paar Legendaries, die ich heute mit dir gerne besprechen wollen würde, die ich ziemlich spannend finde, weil sie coole Effekte dann doch haben. Und das ist bei mir so das untergeordnete Motto, solange die Karten dann immer noch cool sind, stört's mich fast schon gar nicht mehr, dass sie halt so viele Legendaries mitmachen, weil auch die stärksten Constructed-Karten, sprich Sheoldred, sind halt eben auch meistens Legendary. Aber fangen wir doch mal an, über konkrete Karten zu sprechen.
Ja, ich würde einmal vorher das Bonus-Sheet ansprechen.
Ja,
dass wir das als Honorable Mention einfach kurz Honorable Mention machen. Also wir werden jetzt nicht Bonus-Sheet-Karten, Reprint-Karten besprechen. Das macht da jetzt nicht so viel Sinn. Aber das Bonus-Sheet ist loaded. Und zwar wirklich mit so vielen krassen Sachen. Gestern haben sie jetzt noch Mindbreak Trap gereprint, also gespoilert. Das ist halt eine 40-Euro-Karte. Wir haben ja schon über Grindstone geredet, der ja drin ist, der auch Geld kostet.
Thoughtseize,
das ja auch schon lang drin ist und so weiter und so fort. Da sind wirklich einige Karten drin, wo ich sage, oh Junge, das ist ein geiles Set. Und ich glaube, da stimmst du mir zu, wenn wir sagen, diese Bonus-Sheets, Das ist Added Value, der gefällt mir. Das finde ich auch noch gut. Ich meine, dass wir 5 Set-Symbole haben, finde ich schwierig. Aber das ist ja das, was wir auch schon zu Strixhaven gesagt haben, was wir schon zu Marshall Machine gesagt haben, was wir auch schon zu Brothers War gesagt haben. Hm. Diese Bonus-Sheets mit diesen sehr, sehr geilen Reprints, die du einfach mitten reinkriegst. Ja. Egal, ob sie Commander, Pauper, Pioneer, sonst was Playable sind, wie Leyline-Binding, was standardlegal ist.
Das ist halt auch krass, dass sie die auch direkt schon reprintet haben. Oder auch sowas, ne, wie, also bei mir ist es halt auch häufig so, ich mag halt diese Bonus-Sheets, vor allen Dingen, wenn sie auch Playable-Karten drin haben. Wie zum Beispiel Unlicensed Sirs. Ich weiß, die war mal teuer. Ich weiß nicht, ob die immer noch so bei 5 bis 10 Euro. Ja.
Mehr.
Aber das ist halt auch. Oder noch mehr? Okay, krass. Gut, dass ich mir mein Playset damals gesichert habe. aber ich meine, das ist einfach auf diesem Bonus-Sheet mit dabei, wo jemand denkt so, ah, okay, selbst wenn du es jetzt gerade nicht brauchst, das ist halt eine Karte, die du auf jeden Fall sehr gut, später mal. Also es ist halt immer für eine Karte, die man immer sehr gerne dabei hat. Oder Abrupt Decay. Ja. Selbst sowas wie Skewer the Critics, ein paar Cent-Karte, kannst du halt in jedem Burn-Deck einfach spielen. Und Fling ist halt auch immer witzig, in Commander eine Riesenkreatur zu bauen und die um die Ohren zu hauen. Surgical Extraction. Also da gibt's so viele Karten, Journey to Nowhere, die eben, auch wenn sie nicht unbedingt wertvoll sind, wo du eben schon meintest, es sind sehr viele Karten drin, die eben sehr viel, sehr hohen Wert haben. Aber die ja zumindest einen so dieses Auslösen
von playable cool. sind
playable. Die kannst du halt dann wirklich auch nutzen und was mitmachen. Also es ist auf jeden Fall cool.
Ja.
Und ja, dadurch, dass sie halt in jedem Booster drin sein werden, einer davon, ist auch die Chance nicht allzu gering, dass man da auch was richtig Cooles rauszieht.
Yes.
Aber apropos Cooles rauszieht, wir haben quasi vorab zwei Karten, auf die wir jetzt nicht näher eingehen, aber es sind zwei Reprints, die nennenswert sind. Und zwar haben wir einmal Terror of the Peaks, ein 5-Mana 5-4 Drache, der ursprünglich aus dem Core-Set 21 kommt. Auch eine Karte, die so gewachsen ist, einfach auf teilweise 20 bis 50 Euro, wo ich dachte, was zum Teufel, wie ist das denn passiert? Und dann haben wir Archangel of Tithe, die ein bisschen später kam, beziehungsweise ein bisschen früher kam, aus Magic Origins, jetzt das erste Mal reprinted. Auch so eine 15 bis 20 Euro Karte. Was sagst du zu den zwei Reprints?
Ich find's spannend, weil sie jetzt in letzter Zeit immer mal wieder solche Higher-Value-Karten einfach mal reinpacken zum Reprinten. Und das gefällt mir. Das ist eine Reprint-Sache, die mir gefällt, weil wir so auch noch mal Standard-Sachen hatten. Wir hatten das teilweise jahrelang nicht, dass wir so gute Reprints in einem Standard-Set hatten. Und auch das Power-Niveau von einem Standard. Leute sollen ja auch hingehen und sagen, boah, die Karte habe ich damals gespielt. Die habe ich noch irgendwo in meinem Ordner, weil ich nicht verkauft habe. Boah, die möchte ich jetzt wieder spielen. Gutes Beispiel dafür war jetzt auch in Ixalan. Gut, Carbon of Souls nehmen wir mal raus, weil die war ja eher für Pioneer so als Play. Aber zum Beispiel der Engel, der damit drin war, wo du 4-4 Engel bekommst, wenn du Leben bekommst.
Ja, der Resplendent Angel. Ja.
Genau, Resplendent Angel. Klasse Reprint, der auch im Standard was gemacht hat damals. Und wirklich einfach so sind Reprints wirklich schön verteilt, ohne dass sie irgendwie nerven oder irgendwie seltsam sind oder sonst was. Das sind schöne Reprints, die mir sehr gut gefallen.
Ein bisschen nervig, dass sie Mythic sind, aber ich meine, besser als kein Reprint, sagen wir jetzt mal so.
Ja.
Aber was ist denn die erste Karte, über die du mal so sprechen möchtest? Welche Karten sind dir denn so aufgefallen, wo du sagst, okay, die könnten potenziell richtig stark sein?
Ja, da kommt die große Preisfrage. Machen wir Top 5 oder Top 3 jeweils?
Ich würde, glaube ich, einfach sagen, lass uns einfach abwechselnd Karten nennen. Unbedingt jetzt nicht in der Top-Reihenfolge, weil ich habe jetzt auch mehr random geguckt, weil halt ne gerade Osterfeiertage waren, welche Karten mir halt aufgefallen sind. Deswegen lass uns erstmal mit 3 anfangen und dann mal gucken, ob wir dann vielleicht noch 1, 2 mit reinschieben.
Dann fange ich direkt mit meinem Big Player an, über den wir schon geredet haben, über den ich noch mal reden möchte.
Yes.
Und zwar Jace Reawakened. Jeder weiß,
da gibt's
ich
Redebedarf.
Hasse Jace. Ich finde den wirklich, wirklich als Charakter unausstehlich. Aber okay, es gibt Leute, die den mögen. Und es gibt Leute bei Wizard of the Coast, die den kaputt machen wollen. Und wir haben jetzt schon drüber geredet, was der so kann. Und dass der auch so ein bisschen plotten kann und so weiter und so fort. Dann kam, kurz nachdem wir die Folge aufgenommen haben, war ich bei 40 Live Podcast im Podcast und habe darüber auch noch mal geredet. Und dann ist uns immer aufgefallen, okay, damit haben sie Valky kaputt gemacht. Weil wir haben mal wieder Valky gebrochen. Valky, wer ihn nicht kennt, ist ein Tibalt aus, ich glaube, Kaltheim. Der als 2-Mana-2-1er-Spiel kommt, den man entweder als 2-Mana-2-1er, der in Handkarte discardet, spielen kann, oder eben als 7-Mana-dicken Planeswalker. Und er ist einer der Gründe, weshalb Kaskade geändert wurde. Und einer der Gründe, weshalb in, ich glaube, Pioneer, die diese, oder in Standard, ich bin mir gerade nicht mehr, nee, muss ja Pioneer gewesen sein, dieser Discover, 4-Mana, 3-Mana Discover-Gedöns gebannt wurde.
Ja.
So, weil es halt einfach zu broken war. Jace Reawakened ist, wie gesagt, 2 blaue Mana, 3 Loyalty-Marken, kann nicht in deinem ersten, zweiten oder dritten Turn gespielt werden. +1, zieh eine Karte, dann wirf eine Karte ab. +1, du kannst eine Nichtlandkarte exilen, mit Mana-Kosten von 3 oder weniger, von der Hand. Und die bekommt Plotter. Das heißt, du darfst sie dir eine Runde drauf auch casten. Und bis zum Ende, minus 6, bis zum Ende des Zuges, immer wenn du ein Spell castest, wird er kopiert. Dazu gibt's noch andere Möglichkeiten. Denn es gibt, wenn du dich dran erinnerst, noch diese lustigen, Gott, wie heißen die denn? Aus Wilds of Eldraine, diese Courtyards, oder wie die heißen, die auf der einen Seite so eine kleine 2-Mana-Karte sind, auf der anderen Seite so eine 7-Mana-dicke Karte, die man halt irgendwie dann spielen kann.
Ja.
Und das geht auch. Also ich kann die 2-Mana-Karte exilen und ich kann sie dann aus dem Plotted Adventure.
Genau. Genau, das müsstest du vielleicht einmal noch kurz erklären. Also zum Beispiel der Valkyrie-Trick ist quasi, Jace lässt halt quasi eine Karte plotten. Die wird geexiled und sie wird da eben geplottet. Und man kann sie dann for free aus diesem Exile casten. Bei Double-Faced Cards, oder wie du auch schon meintest, mit diesen
Adventure-Karten und so weiter.
Adventure-Karten und so weiter, kann man sich dann bei dem Free-Casten dafür entscheiden, welche Seite man spielt. Das heißt, im Falle von Valky kann man die Frontseite 2-Mana-2-1, die trifft natürlich auch dieses Mana-Value 3 oder weniger, die man eben dann mit Jace plotten kann. Und dann kann man sagen, alles klar, die möchte ich in der nächsten Runde spielen und kann aber den 7-Mana Tybalt Cosmic Imposter quasi von der Rückseite aus spielen. For free, weil die Regeln komisch sind. Das ist doch eigentlich der einzige Grund, oder? Weil quasi modale Double-Face-Karten sagen, beim Casten kannst du dich entscheiden, welche Seite. Und das checkt Plot nicht, ob es dann Mana-Value 3 oder weniger ist.
Genau, also zumindest laut unseren Informationen nicht. Und wie gesagt, bei sowas ist es immer schwierig, weil die Comprehensive Rules sind noch nicht draußen. Das heißt, wir kennen noch nicht genau die Regeln dazu. Da haben wir ja das letzte Mal schon mal drüber geredet, dass zum Beispiel bei Spree ich mir auch nicht 100% sicher bin, ob die von oben nach unten gehen oder ob die dann alle gleichzeitig draufstehen und wie das ist, wenn einer davon nicht funktioniert. Oder auch, es gibt zum Beispiel die Veraska, die halt sagt, irgendwas wird zum Treasure. Und da gibt es halt andere Karten, die sagen, wird ein Treasure in Addition. Und was passiert jetzt genau damit? Wird das einfach wirklich nur ein Treasure oder wird das zusätzlich ein Treasure oder so? So Sachen wissen wir halt alles noch nicht. Manchmal sparen sie auch einfach Wörter ein. Ich erinnere mich nur an Van Shuffle. Genau. Das ist eine der Sachen, die Jace wirklich broken macht. Und dann ist aufgefallen, ich wiederhole den ersten Teil, you can't cast this spell during your first, second or third turn. Leyline of Anticipation spielst, kannst du den im Gegnerzug, im zweiten Gegnerzug spielen.
Ja.
Ende seiner Runde spielst du ihn rein, dann plottest du ihn, dann bist du in deinem dritten Zug, dann spielst du irgendeinen 3-Mana-Shenanigans und dann gehst du in den vierten Zug und hast einen Valky, beziehungsweise einen Tybalt.
Ja.
Und das ist richtig, richtig gut.
Total. Also ich meine, ist ja offensichtlich, steht ja nur in deinem ersten, zweiten oder dritten Zug.
Das ist so weird.
Ich meine, das wäre sogar bei dem Reveal-Stream sogar im Chat die erste Frage gewesen, von wegen, ne, da kann man das halt in Turn 2 dann mit Leyline of Anticipation rauscheaten. Und ja, es geht. Und das finde ich aber auch immer ganz witzig, dass man halt diese Möglichkeit noch hat. Ich hoffe allerdings auch tatsächlich dieser Valky-Trick, dass das jetzt nichts sein wird, was zu krass ist. Ich glaube, das ist mehr so eine Sache, wo ich halt denke, okay, das ist eine coole Interaktion. Aber also ich glaube, wenn du anfängst, Leyline of Anticipation in ein Main Deck zu packen, ist es, glaube ich, ein bisschen. Ja, ist es denn so wahrscheinlich, dass das jetzt ein neues Deck gibt, wo du dann Valky versuchst rauszucheaten? Oder?
Also ich glaube nicht mit Leyline of Anticipation. Dafür ist es einfach keine gute Karte. Die Karte ist dafür nicht gut genug. Aber ich kann es schon sehen, dass du Jace in Turn 4 spielst und Turn 5 einen Valky rausballerst. Weil Turn 5 Valky kann in Pioneer immer noch stark genug sein. Vor allem ist es ja nicht so, als ob du in Turn 5 da nichts tust. Du kannst dann immer noch den dicken Elefanten spielen und noch irgendwas haben. Im schlimmsten Fall einen zweiten Valky oder noch einen Jace, mit dem du wieder was anderes machst. Also es ist, du kannst halt krassen Stuff damit machen. Und dementsprechend glaube ich schon, dass Jace, Reawakened und Valky zumindest mal am Anfang getestet wird, ob es stark genug ist. Und bisher war jedes Mal, wenn Valky involviert war, war es stark genug. Dementsprechend.
Ja.
Mal gucken.
Ich bin auf jeden Fall gespannt. Es wird auf jeden Fall, wie du schon sagst, so ein Tag sein, wo Leute mit herum experimentieren, wie man es brechen kann. Und ich glaube, wenn es passiert, ist es fürchterlich. Aber ich hab ein bisschen die Hoffnung, dass es vielleicht eine lustige Tag bleibt, wo es halt, wenn das in Pioneer mal passiert mit einem Deck, was jetzt vielleicht nicht so stark ist, dass man immerhin denkt, okay, ich wurde jetzt besiegt von einem Valky, aber irgendwie ganz nett, das mal zu sehen, dass es funktioniert. Und nicht, dass es halt so Lotus-Field-mäßig, dass du denkst, oh Gott, nicht schon wieder. Aber auf jeden Fall eine spannende Ergänzung zur letzten Woche. Ich habe tatsächlich auch eine Karte dabei, die allein auch von dem Namen her schon dafür steht, ein bisschen broken zu sein. Aber mit einem höheren Fokus auf Commander, muss man da fairerweise sagen. Und zwar Obeka Splitter of Seconds ist eine, also Obeka kennen wir ja schon von einem, ich glaube, Tab Ende den Zug, was schon als Commander ziemlich gut ist, je nachdem, wie man es eben timet. Und wie der Name schon vermuten lässt, geht es auch hier wieder um Zeitrestriktionen und weirde Phasen, die man bekommt, wo man sie eigentlich nicht haben sollte. 4 Mana, ein generisches, ein blaues, ein schwarzes, ein rotes für eine 2/5 Legendary Creature, Ogre Warlock mit Menace. Und whenever Obeka Splitter of Seconds deals combat damage to a player, you get that many additional upkeeps after this phase. Was ich irgendwie einfach witzig finde. Das ist so eine Karte, die ist mir sofort aufgefallen, weil sie gibt dir nach dem Combat Phase eine weitere Upkeep Phase, beziehungsweise je nachdem, wie viel Schaden du machst und ob du ja Double Strike gibst, kannst du mehrere Upkeeps noch mal nach der Combat-Phase haben. Wie sehr, sag ich mal, ist das was so regelmäßig, also von den regelseitig für Probleme sorgen könnte, wie Sachen triggern? Glaubst du, da werden sehr viele Game-Fehler passieren mit dem in der Command-Zone?
Nö, tatsächlich
glaubst
nicht.
Glaubst du nicht?
Also, verschiedene Upkeep-Sachen sind einfach etwas vollkommen Normales. Es gibt schon genug Decks, die tatsächlich darauf aus sind, dass man eben ganz viele verschiedene Upkeeps hat, sag ich mal. Und da gibt's halt schon elendig lange tausende Kombos mit. Das muss man einfach sagen. Also und du kannst ja auch noch immer dabei wieder überlegen, es gibt ja auch zum Beispiel diese Verzauberung, die du für 5 Mana zusätzliche Combat-Phase gibt, oder wie das Ding heißt.
Ja
easy. Du ballerst das Ding zusammen mit Whispering Cloak oder irgendwas, was unblockbar macht, und sagst, okay, du bist mit Cord of Fire, oder wie das, Cord of Ira heißt sie. Bindest Versorgungssegments, wenn du Monarch bist, schießt du 7 Schaden. So.
Ja.
Und all solche Sachen, ich muss hier einmal ganz kurz sagen, ich habe mit Paroxyl Haste und so weiter, ich habe hierbei ein bisschen gecheatet, und zwar habe ich das Deck-Tag von unseren Kollegen von Elder Demon Highlander dazu gesehen. Und die haben das wirklich komplett insane gemacht. Inklusive Suspend-Counter. Also sie haben wirklich alles erklärt, was du damit machen kannst. Und es sind wirklich ganz viele Sachen, die du damit machen kannst. Gleichzeitig aber auch so weirde Interaktionen. Ich meine, du kannst ein Shrine-Deck draus bauen.
Ja.
Ja. Und da gibt's ganz viele interessante Sachen mit. Ich glaube aber, am Ende wird sich eine Sache durchsetzen. Und die wird dann so langweilig sein.
Das ist halt so das Ding. Ich finde es interessant. Obeka triggert bei mir sofort das, was ich normalerweise nur bei Tribal Decks habe. Und zwar dieses, du guckst auf alle anderen Karten anders. Im Sinne von, wenn du Sida Jabari nimmst, okay, alle Ritter sind irgendwie relevant. Du guckst alle Karten, das fällt sofort auf, wenn irgendeine Karte eben den Night Tribal hat. Oder bei jedem anderen Tribe ist es ja genauso. Obeka hat für mich eine ganz neue Sphäre geöffnet, was Upkeep-Trigger angeht. Sobald ich jetzt auf irgendeine Karte sehe, so each Upkeep passiert das. Ja. Und so, okay, wie wär's denn, wenn mir das nach oder vor der zweiten Main-Phase noch passiert, nach der Combat-Phase? Wie wird das denn Sachen ändern? Oder 2-mal oder 4-mal oder 10.000-mal. Oder man hat Infinite Combat Steps und danach halt zwischen den Combat Steps immer noch Upkeeps. Was auch irgendwie spannend ist. Wie ist es denn, wenn jetzt 2 Effekte sagen, after this phase is an additional Combat Step und eine additional Upkeep Step? Kann man sich die dann selbst sortieren oder kommt es darauf an, wie die triggern?
Also es kommt darauf an, wie die triggern und wie die gewordet sind. Und wenn die beide wirklich komplett gleich gewordet und gleich triggern, dann darfst du entscheiden.
Okay, cool. Weil das ist ja dann auch nochmal insane. Dann kannst du quasi aus Additional Combat Steps einfach Additional Züge machen, die aber in einem Zug stattfinden. Und Obeka Splitter of Seconds finde ich großartig. Das ist eine sehr brokene Karte. Und ich mag auch, dass Obeka charakterisiert wird, auch mit Brute Chronolisk. Chronologist, so heißt sie. Das einfach weirde Phasen-Shenanigans mit ihrem abgehen. Also sie ist halt, finde ich, eine coole Karte auf jeden Fall. Regt zum Nachdenken an, auf jeden Fall. Aber was ist denn deine nächste Karte?
Ich habe eine Karte, die ich tatsächlich durch einen meiner Patrons zugeschickt bekommen habe, die ich vorher völlig aus den Augen verloren hatte tatsächlich. Und zwar Return the Favor. Return the Favor ist eine Karte, die man theoretisch schon 20.000 Mal gelesen hat. Weil es gibt ganz viele solche Effekte in Magic the Gathering. Und zwar sagt Return the Favor für 2 Rote und ein Plus, also es ist so eine modale Spree-Karte, haben wir entweder und oder für ein Mana, wir kopieren eine Instant oder eine Instant Sorcery aktivierte Fähigkeit oder Triggered Ability und wir können neue Targets dafür suchen. Oder und oder für ein Mana können wir das Target von der Spell oder Ability, die einen einzelnen Spieler oder ein einzelnes Target hat, switchen.
So wie Deflecting SWAT quasi. So
genau, zum Beispiel Deflecting SWAT für Damage, glaube ich, ist. Dann gibt's a Redirect natürlich, ist einfach ein Redirection. Oder Copy Spell gibt's ja auch schon elendig wie heißt der Mage? Snapcaster Mage. Genau, Dualcaster Mage und so weiter und so fort. Also wir haben so Effekte schon 1000 Mal gesehen. Was wir noch nicht gesehen haben, ist die Kombination aus beiden auf einer Karte für gerade mal 4 Mana.
Ja.
Wenn ich jetzt hingehe, mir das wirklich vorstelle, jemand spielt, keine Ahnung, ein Reanimate und du sagst, nö, ich copy mir den und du kriegst deinen Reanimate nicht, dann ist das okayisch. Wenn jetzt aber irgendjemand sagt, hey, ich spiel einen Lightning Bolt und du sagst, ja, dann hast du 2 Lightning Bolt in deinem Gesicht. Dann denkst du so,
ja, total.
How did this happen?
Das ist halt das Ding mit diesen Spree-Karten. Ich werfe einfach mal noch eine von mir mit rein, weil die, sag ich mal, einen ähnlichen Punkt macht wie deine Karte. Und zwar 3 Steps Ahead ist ein blaues und dann jeweils plus ein generisches und ein blaues Counter-Target Spell. Plus 3 generische Create a Token, that's a copy of Target Artifact or Creature you control. Und dann plus 2 Draw 2 Cards, then discard a card. Und da habe ich halt genau so ein bisschen das, was du halt meinst mit Return the Favor. All die Karten individuell nichts Besonderes, aber dass du dadurch, dass man die zusammen auf einer Karte hat und man kann sie kombinieren, also ein Spell countert und 2 Karten ziehen und eine Karte discarden, wenn man das Mana übrig hat, erweckt halt komplett neue Möglichkeiten. Und so kann halt Return to Favor halt wirklich eine Karte sein. Ich denke jetzt auch wieder an zum Beispiel eben Commander, wenn da ein sehr signifikanter Spell durchkommen muss, den dann kopieren zu können oder sein Target abzuwenden, um da halt noch die Runde zu überleben. Und das alles für, in Anführungszeichen, nur 4 Mana. Klar, das muss man auch erstmal offen haben. Aber trotzdem ist es halt eine so interessante Möglichkeit, die da ergeben wird. Oder sowas wie, wenn du ein Copy Matters Deck spielst, wo du sowieso deine Kreaturen und Artefakte kombinierst, kannst du halt für 6 Mana Target Spell countern und halt noch eine Sache von dir kopieren, was du ja ohnehin machen möchtest. Ja. Und das ist halt, Spree ist wirklich eine Karte oder eine Kartenart aus diesem Set, wo ich glaube, das werden, glaube ich, so diese modalen Double-Faced-Karten, die auf der einen Seite ein Land sind, auf der anderen Seite ein Sorcery und Instant von Zendikar Rising. Das werden so langsam, aber sicher so neue Evergreens in Commander und überall, wo man quasi mehr Mana dann auch zur Verfügung hat. Und halt teilweise könnte es auch Combo-Enabler sein, finde ich.
Und also, viel wichtiger auch Protection. Also sowas wie Return the Favor kann ja, wenn du den, das wissen ganz wenige Leute, man kann das Ziel von einem Counterspell auf sich selber lenken.
Ja.
Das heißt, man kann zum Beispiel sagen, hey, ich würde ganz gerne mein Spell spielen. Der Gegner sagt, nö, machst du nicht. Und ich sage, du konterst deinen eigenen Spell und ich kopiere meinen Spell und habe damit keinen Verlust meiner Karte, weil man kann ja auch seinen eigenen Spell kopieren. Man muss nicht einen von einem Gegner nehmen. Das ist sehr, sehr stark. Und was ich bei der Karte besonders interessant finde, ist, man kann Activated und Triggered Abilities kopieren. Ich habe hier zum Beispiel Muxus im Kopf. der beim ETB eine Menge Goblins aufdeckt. Und dann kann man halt sagen, so, hey, der Gegner versucht, deinen Muxus zu countern. Oder zu stifeln oder irgendwie was zu machen. So, nö, mach mal nicht. Und ich kriege den Effekt doppelt. Also es geht beim Counterspell nicht, aber halt beim Stifle, beim Negieren von irgendwas oder sonst was. Deswegen, also es ist eine sehr interessante Karte, die ich komplett überlesen hätte, wenn ich nicht drauf aufmerksam gemacht werde.
Total, total. Also eine Sache noch zu den Spree-Karten. Ja. Keyword Isochron Scepter ist ja auch so eine Sache, die mit diesen Spree-Karten, dadurch, dass sie eigentlich ja nur eine Converted Mana Cost von 1 oder in den Karten, die wir jetzt besprochen haben, ein blaues, zwei rote oder Final Showdown hat ja auch nur ein weißes. Isochron Scepter imprintet ja eine Karte, eine Instant mit Converted Mana Cost 2 oder weniger von der Hand. Und für 2 Mana kann man die tappen, kopieren und ohne, dass man die Mana-Kosten zahlt. Ich glaube, man muss die zusätzlichen Kosten aber trotzdem noch extra zahlen, oder?
Ja, tatsächlich.
Ja. Und das ist halt was, wo ich auch denke, ich glaube, Isochron Scepter wird mit diesen Spree-Karten auch nochmal neue Möglichkeiten sehen. Weil zum Beispiel Final Showdown, ein Fakt, den wir, glaube ich, letzte Woche komplett übersehen haben, ist, dass es ein 6-Mana Wrath ist, also Destroy All Creature, aber Instant Speed. Ja, ja. Was halt extrem krass ist, gerade wenn man das halt eben auf einen Scepter packt und man theoretisch einen sich immer wieder wiederholenden 2-Mana Destroy All Creatures Effekt einfach da liegen hat. Also da, glaube ich, erwartet uns noch echt einige Möglichkeiten, Sachen zu kombinieren, die ja sehr, sehr schwierig sind. Aber ja, Spree bin ich auf jeden Fall sehr beeindruckt von.
Absolut.
Genau. Ich würde mal sagen, ich nehme mal eine Karte, die sowohl du als auch ich schon uns aufgeschrieben haben. Und zwar ist das Bristly Bill Spinesower. Den hast du doch, glaube ich, auch, oder? Nee, du hast den Caustic Bronco. Okay, never mind.
Ja.
aber ich glaube, das sind auch diese komischen Kaktusmenschen, die es jetzt auf diesem Plane gibt.
Der Bronco ist eine Snake Horse Mount.
Auch ein geiler Kreaturentyp. Aber dann vergiss, was ich gesagt habe.
Ja, genau.
kommen wir zu Bristly Bill. Eine 2-Mana 2-2 Legendary Creature Plant Druid mit Landfall. Immer wenn ein Land ins Spielfeld kommt, packen wir eine 1-1-Marke auf eine Kreatur, die wir kontrollieren, beziehungsweise on Target Creature, nicht unbedingt, die wir kontrollieren. Und für 5 Mana können wir einfach +1/+1 countern auf alle Kreaturen, die wir kontrollieren, verdoppeln. Also das ist natürlich wieder so ein typisches Ding von wegen, da freuen sich alle Harlan-Scales-Spieler, da freuen sich alle Counter-Metas-Commander-Spieler. Also Bristly Bill hat sich eigentlich jetzt schon so ein bisschen eingereiht, allein durch diesen Double-Effekt als Evergreen, oder?
Ja, ich finde ihn auch ganz nett. Also muss ihn ja nicht als Commander spielen, sondern man kann ihn halt in solchen Markendecks einfach spielen und sagen, hey, man spielt ihn für 2, man legt danach ein Land, man legt noch irgendeine Marke drauf und für 7 Mana verdoppelt man das. Und wenn man dann noch irgendwie was draußen hat, wie Hardnet Scales, nochmal einen mehr oder eben Doubling Season, dann wird's halt insane. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Finisher für solche Decks einfach.
Total. Aber tatsächlich eine Gemeinsamkeit, die Caustic Bronco hat und Bristling Bill, ist die Mana-Kosten.
Das ist, zwei Mana, das ist zwei, korrekt. Zwei.
Deswegen, das ist korrekt. Was macht denn Caustic Bronco für dich so interessant?
Caustic Bronco schreit für mich nach Shenanigans. Ich liebe solche Karten. Ich muss Ihnen sagen, ich habe ihn und eine zweite Settle-Karte so ein bisschen dabei getan, weil es zwei Karten sind, die ich sehr, sehr spannend finde, weil ich mit dem Settle-Ability eigentlich überhaupt nicht so viel anfangen kann. Aber Caustic Bronco ist ein 2-Mana-2-2er Snake Horse Mount. Die Karte sagt, wenn sie angreift, decken wir die oberste Karte des Decks auf, nehmen sie auf die Hand und verlieren Lebenspunkte in Höhe der Mana-Kosten. Diesen Effekt haben wir schon 20 Millionen Mal gesehen. Wenn der aber gesettelt ist, also mit einem Dreier-Settle, das heißt eine Kreatur mit 3 Angriffsstärke, dann verliert jeder Gegner so viel Leben. Und wir wissen ja schon, an sowas wie, wie heißt es nochmal, Yuriko, dass das auch teilweise sehr viel sein kann. Und wenn dieser Trigger dann auf den Stack geht und durchgeht, kann man immer noch mit so einem weißen Tutor zum Beispiel oder einem schwarzen Tutor sich einen Draco oben drauflegen. Und es ist ja each opponent loses life. Das heißt, so ein Draco macht dann auf einmal 16 Schaden an jedem Spieler. Und dann das hat man vielleicht noch irgendwie eine Möglichkeit, die Karte wieder oben drauf zu legen mit einem Brainstorm oder irgendwas anderem. Und da macht man Meta mit, sag ich euch.
Genau, gab es nicht vor allen Dingen auch noch eine Spree-Karte in dem Set, der unter anderem Tutort auf die Bibliothek? Ich genau. meine, da hätte ich was, ja, was ich gelesen
habe. Für ein also, schwarzes, zwei farblose kannst du oben drauflegen und für drei schwarze, also zwei schwarze zusätzlich, zieht ein Spieler drei Karten und verliert drei Leben.
Genau, weil das ist dann ja sofort quasi die Combo sogar noch im selben Set. Ja, spannend. Habe ich komplett überlesen. Und vor allen Dingen halt, ich glaube, was die Karte auch spielbar macht, ist dadurch, dass sie halt von sich aus eben ja auch einmal einfach Card Advantage sorgt, ohne dass du diesen Zettel aktiviert haben musst. Genau. Das macht's halt wirklich spielbar. Und wenn du halt dann die drei Power übrig hast von deinem Three Drop, der danach kommt, dann ist es halt ein insaner Drain-Effekt plus Combo-Potenzial. Also ziemlich spannend auf jeden Fall.
Yes. Und die zweite Karte mit Zettel, die ich mitgebracht habe, habe ich mitgemacht, weil es ist ein Einhorn. Und alle wissen, du liebst Einhörner und Finance gesehen warst du der Einhorn-Guy. Und das ist Seraphic Steed. 2x2/2 Erstschlag Lifelink, was schon cool ist. Und 2x2/2 Erstschlag kann schon sehr stark sein. Und wenn die gesettelt ist und angreift, können wir einen 3/3 weißen Engel mit Fliegen ins Spiel bringen. Und sie hat halt Zettel 4, was so ein bisschen odd ist, weil man halt da nicht, man muss halt in der dritten Runde einen 4-3er oder sowas spielen. Aber das ist jetzt zum Glück in der heutigen Zeit gar kein Problem mehr. Oder man hat vielleicht noch in der ersten Runde irgendwie so ein Mana-Dog da rumliegen oder so, keine Ahnung. Und das bedeutet halt, man spielt in der zweiten und haut in der dritten zu und hat dann noch einen Engel oben drauf. Und der Gegner muss dann auch erstmal mit Erstschlag Lifelink klarkommen, vor allem dem Erstschlag. Ja. Damit nicht nochmal so gehauen wird. Und das ist, glaube ich, wenn du die Karte nicht beantwortest und die einmal gesettelt wird, dann snowballt dir das gesamte Game kaputt, wenn die nicht geantwortet wird.
Total. Vor allen Dingen, also ich habe auch gedacht, selbst on Defense ist die halt mit First Strike Lifelink sehr, sehr gut. Also allein gegen so ein Agro-Deck, wie halt irgendwie Boros, wie heißt es nochmal? Wo du quasi Agro? Nicht Agro, ich meine gerade Convoke, das ist das.
Also auch in Pioneer Master
spielt. Ja. Aber allein das als Two-Drop kann halt schon echt gute Arbeit leisten. Plus halt, wenn du danach noch Engel kriegst. Ich will dir aber zustimmen, dass halt 3/3 weiße Engel-Kreaturenspielsteine ist schon irgendwie weird, wo wir 4/4er irgendwie gewohnt sind und der hat Zettel 4. Das wäre halt die beste Kombination. Aber ich glaube, dann wäre es auch ein bisschen sehr pushed, weil
ich vermute tatsächlich,
dass sie das, Mana-Karte ist schon insane.
Ich vermute, dass sie das irgendwie gemerkt haben und gesehen haben. Ah, wir müssen die irgendwie nerven. Diese Karte schreit für mich, die wurde getestet und für zu gut befunden und wurde genervt. Das schreit diese Karte für mich.
Ja, ich meine, das größte Problem ist eigentlich, dass sie halt eben Celestia ist. Und ich glaube, dass das halt nicht. Also es gibt, glaube ich, kein Deck, zumindest ein Pioneer, wo das halt 1:1 so reingehen würde. Aber wenn man so ein midrangiges Celestia-Deck irgendwo hätte oder auch im Standard, dann ist das auf jeden Fall eine sehr gute Option, um zum einen durchzukommen, aber zum anderen auch Value mit zu generieren. Das Einzige, was das Problem ist, du meinst ja eben, Unicorn ist so ein bisschen mein Ding. Tatsächlich ist es ja mehr Horses. Und das finde ich immer so schwierig, seitdem wir diesen einen Unicorn-Commander in Jumpstart bekommen haben, finde ich, sollten Unicorns so ein bisschen erratert werden zu Unicorn-Horses, damit man die mit dem Crested Sun mehr eben spielen kann, die jetzt, wenn man Leben bekommt, kriegt man einen Horse. Aber trotzdem freue ich mich natürlich über
alle Hunde-Dogs sind, alle Dogs, also alle Hunde-Dogs reworked wurden, könnte man auch theoretisch alle Unicorns zu Pferden machen.
Ja, warum nicht? Damit ich mein Crested Sun mehr Deck spielen kann. Darum geht's mir hauptsächlich.
Wizard, do it.
Genau. Ich hätte noch eine Karte, auf die ich dich auf jeden Fall fragen wollte. Und zwar in Bezug auf, ist das was für Death in Texas? Und zwar Avon Interrupter. Eine Karte, die ich sehr spannend fand, eben genau auf diesem Hinblick, weil es halt, ist es halt eben Interrupter in Weiß, der auch eben fliegt, der auch Ähnlichkeiten hat zu Avon Mindsensor, ist 3 Mana, ein generisches 2 Weiße für ein 2/2 Bird Rogue mit Flash und Flying. Und wenn der ins Spielfeld kommt, wird ein Target-Spell geexiled und das wird dann geplottet. Das heißt, die kann als Sorcery in der nächsten Runde for free gecastet werden. Aber, der sagt darüber hinaus, Spells your opponent can cast from graveyards or from exile cost 2 more to cast. Und das fand ich halt auch ein relevanter Text, wenn man den halt vergleicht mit sowas wie Elite Spellbinder oder andere quasi Effekte. Oder selbst sowas wie Spellqueller könnte man den auch kombinieren, weil dann wird ja auch ein Spell gecastet, eigentlich for free, aber halt aus dem Exile. Wäre der denn was? Kann man den in Death in Texas spielen oder ist er dafür zu schwach?
Ich glaube tatsächlich, dass sein zweiter Effekt noch der relevanteste ist. wenn man sagt, Cards in Grave Charts oder From Exile, die von da gecastet werden, kosten 2 mehr. Ist, glaube ich, relevanter wie die Plotfähigkeit. Weil sie macht halt sowas wie Food Chain kaputt. Food Chain versucht halt immer ein Mana aufzustacken, dann kostet die Karte auf einmal 2 Mana mehr und dann macht's Food Chain schon kaputt. Ob es was für Death and Taxes ist, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ich glaube nicht. aber ich glaube tatsächlich, dass sie Potenzial hat, in der richtigen Meta als Hate-Karte im Sideboard zu fungieren, tatsächlich.
Genau, es ist so, ich glaube, also ich würde das ähnlich auch so sehen für Pioneer. Ich sehe die jetzt nicht super krass, weil es halt auch von den Kreaturentypen jetzt nicht wirklich reinpasst. Aber das ist halt so ein bisschen das, wo ich gedacht habe, okay, es könnte eine spannende Karte sein, auf jeden Fall. Aber genau, soweit, zumindest von meiner Seite aus. Ich weiß nicht, hast du noch Karten für Thunder Junction, die du besprechen möchtest?
Tausende, weil das Set großartig und nur voller guten Karten ist.
Genau, genau.
Ich glaube, also zumindest nichts, wo ich sagen würde, da muss ich drüber reden. Es gibt auch ein paar Karten, die ich wegen dem Artwork ganz cool finde, so Roxane oder sowas, ne? Cat Druid, die ich wegen dem Artwork geil finde und so.
Ja.
Aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, so, wir haben die gebrochenste Karte des Sets nicht besprochen oder so.
Ja, genau. Und dementsprechend, es wird sowieso immer überraschend sein, welche Karten es jetzt im Endeffekt auch schaffen, durchs eben die Preview-Season und dann halt auch in Constructed gespielt werden. Deswegen, ich persönlich muss sagen, Thunder Junction ist dann doch ein Set, was mich dann doch überrascht hat, im Sinne von, hätte ich nicht gedacht, dass ich dann doch so gehypt bin für ein Cowboy-Set in Magic. Aber ich finde, sowohl die obviously für Commander gedachten Karten, als auch die Karten, die halt eben ganz neue Herangehensweise haben, wie halt diese Spree-Geschichten, finde ich eigentlich alles ziemlich spannend. Plus halt die Bonus-Sheets, die wir am Anfang meinten, die spicen das halt und die werten das halt Set auf jeden Fall ordentlich auf. Und wie findest du denn? Glaubst du, das Thunder Junction wird sich durchsetzen als ein gutes Set? Oder glaubst du, es wird ein bisschen untergehen?
Ja, das wäre das nächste Thema. Mit Blick auf die Uhr ist es, glaube ich, echt schwierig, dass wir das dieses Mal besprechen. Wir können es vielleicht das nächste Mal
besprechen. Wir werden es nächste Woche besprechen, definitiv. Aber
Kurzfassung,
so jetzt einfach so
Kurzfassung, ich glaube, es ist wieder ein Set, das zur falschen Zeit rauskommt. Was das genau bedeutet, seht ihr in der nächsten Folge. Schaltet wieder ein, wenn nein. auf jeden Fall, ich glaube, es ist ein gutes Set. Ich glaube, die Karten werden viel gespielt werden und gleichzeitig sehr teuer werden, weil niemand dieses Set kaufen wird, weil auch die ganzen Stores irgendwie einen Blick auf Modern Horizons 3 und so weiter haben. Und ja, es wird ein sehr, sehr turbulentes, sehr, sehr schwieriges Set und da bin ich echt gespannt drauf.
Ja, ich bin auch wirklich gespannt, wie sich das halt so im Großen und Ganzen sehen wird. Aber da hast du schon richtig, wir werden da genauer reingehen in der nächsten Woche, denn wir sind schon haben uns ein bisschen zu viel über Previews geredet, aber natürlich erstmal die Frage an euch. Wie findet ihr denn Thunder Junction jetzt, wo wir nahezu alle Karten gesehen haben aus dem Set? Ist es ein geiles Set für euch? Sagt ihr, da bin ich auf jeden Fall dabei beim Pre-Release, ich werde mir Sachen vorbestellen, wie auch immer. Oder sagt ihr, okay, ich warte ab, nimm mir nur die besten Karten mit dann raus. Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich sehr interessieren, was ihr dazu schreiben habt. Und ich würde sagen, wir gehen mal rüber zu Ask Us Anything. Marc, wie kann man denn Fragen an uns stellen für den Podcast?
Also, ihr sucht im Internet unsere Handy. Nein. ihr kommt auf unseren Discord-Server. Wir haben die 1000 Leute auf unserem Discord-Server geknackt, by the way.
Yes.
Party, Party, Party. Mega, mega cool. Vielen Dank an
euch.
Die Community. Das ist großartig. Und also wir haben 1000 Leute auf unserem Discord-Server, über 1000 Leute. Und da könnt ihr einfach mal draufkommen. Das ist unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes seht ihr den Discord-Server. Da passieren ganz, ganz großartige Dinge wie Liga-Turniere, wie auch immer sie jetzt heißen. Und super viel Austausch, super viel Gerede auch miteinander, Smalltalks, über Spoiler, ihr könnt Fragen an die Community stellen und so weiter und so fort. Dort könnt ihr auch Ask Us Anything machen, wo ihr Robin und mir Fragen stellen könnt. Das könnt ihr im Bereich Ask Us Anything machen. Und ja, immer pro Frage bitte einen Zahlenabstand machen und dann kleine Happen und dann kriegen wir das hin.
Ja, auf jeden Fall. Und dann können wir schon die erste Frage nehmen von Henny Danger. Der fragt, hallo zusammen, wie viele Zuhörerinnen und Zuhörer habt ihr so im Durchschnitt? Was eine sehr spannende Frage ist, wo ich gerade noch kurz schaue, dass ich die jeweiligen Daten hier auch habe. Denn wir haben den Podcast-Dienst Podigy, den nutze ich, um den Podcast hochzuladen. Und nur als Audio-Podcast haben wir monatliche durchschnittliche Downloads pro Woche, beziehungsweise nee, ich glaube pro Monat ist es. Die Daten sind ein bisschen weird. 7.661. Davon sind 5.000 hier kategorisiert als Hörer, also die das regelmäßig hören, und 5.200, die quasi abonniert haben, die quasi dann auch das in den Feed gespült bekommen. Aber das sind so auf jeden Fall die Zahlen jetzt erstmal nur von der Podcast-Seite. Was da eben drauf hinauskommt, sind natürlich die ganzen Leute, die eben bei YouTube noch reinschauen. Yes. Die, wenn man sie addiert, deutlich, deutlich mehr sind als die, die quasi den Podcast hören. Was natürlich auch ein bisschen daran liegt, man findet Videos von uns einfacher bei YouTube als Podcast, oder?
Ja, das ist richtig.
Genau, und das ist halt, das Ding mit den Daten bei Podigy oder beziehungsweise bei Podcasts ist halt auch ein bisschen, es ist halt schwierig, weil die Daten nicht so eindeutig sind wie zum Beispiel bei YouTube. Man kann jetzt nicht einen Podcast sehen und sagen, okay, das wurde sonst so häufig runtergeladen. Teilweise sagt mir zum Beispiel meine Plattform, wo ich den Podcast hochlade, andere Zahlen für Sachen, die auf Spotify runtergeladen worden sind, als Spotify for Podcasters. Also die Dateien, also das ist ein ganz weirdes Ding. Es ist auch immer wieder lustig, sich damit reinzuarbeiten. Aber
ja, das ist richtig.
Ich würde so schätzen, ich glaube, pro Folge würden oder pro Monat haben wir schon so die 10.000 geknackt, wenn man Audio-Podcast und Video-Podcast noch mit dazu nimmt. Was eine krasse Zahl ist, muss man sagen.
Absolut.
Hätte ich nie gedacht, dass wir mal so viele HörerInnen erreichen.
Natürlich, das war von Anfang an der Plan.
Dann die nächste Frage ist von Bleiente. Sie fragt, als Aussie habe ich das Gefühl, dass größere Magic Events, Command Fest, meistens im Westen stattfinden, beziehungsweise wie letztes Jahr bei JK in Prag. Warum kommen solche Events zum Beispiel nicht mal nach Ostdeutschland, beispielsweise nach Dresden, für die hiesige Spielerschaft? Gibt es ein, oder wie ist deine Meinung? Gibt es so einen Ost-West-Konflikt, was Magic-Events angeht?
Ich könnte jetzt sagen, das Bruttoeinkommen im Westen ist einfach höher. Und ich hätte nicht mal gelogen. Ich glaube allerdings, dass es an anderen Sachen liegt. Und unter anderem liegt es einfach daran, dass im Osten sehr wenig große Stores sind. JK ist in Prag. JK hat sein Event im Süden Deutschlands. Man muss hier aber sagen, es ist noch nicht mal Westen, es ist Süden Deutschlands, in Frankfurt zum Beispiel. Und macht dort immer seine Events mit Command Fest. Das liegt dran, dass er dort seinen Store hat. Wenn wir jetzt eine Person hätten, sagen wir Keep Seven in Hamburg, in Lübeck, sagt, hey, wir haben jetzt das Command Fest, dann wird das im Norden passieren. Aber aktuell passieren halt ganz viele Kooperationen von großen Magic Events, von Wizard of the Coast mit JK. Und JK ist hauptsächlich für Südwestdeutschland zuständig. Wir haben andere große Stores überall in ganz Deutschland. Wir hatten das ja vorher auch schon, dass zum Beispiel die Nationals 2019, glaube ich, die waren bei uns hier im Ruhrpott, in Mahl. Auch wenn ich nicht weiß, ob es Ruhrpott ist, bitte schlag mich nicht dafür. Für mich das ist alles Ruhrpott über uns.
Ja.
Auch Köln, tut mir leid, auch Köln. Da ist halt so der Punkt, wo ich sage, das ist halt einfach so, weil die Stores hier diese Events bekommen haben. Es gibt auch große Stores im Osten, keine Frage. Also wir haben, auch wenn es Bayern ist oder halt nicht ganz dabei ist, aber wir haben halt sowas wie Games Island oder so. Und ja, wenn die Events fahren würden, würden die dann halt dahin fahren. Vielleicht einfach mal den Local Game Store so hart bequatschen, bis er ein cooles, großes Event macht und endlich mal bei Wizards auf dem Schirm ist. Keine Ahnung.
Ja. Ja, das ist aber wirklich so ein Ding. Also gerade das Command Fest, das hätte ich auch gerne ein bisschen mehr östlich. Also vor allen Dingen wäre es mal schön, einfach so, warum kann man nicht mal Command Fest in Berlin machen? Warum denn nicht? Ist doch quasi Ostdeutschland, genau, mehr oder weniger auf der Grenze, ist ein bisschen näher. Fände ich auch schön und wir müssen es auch nicht in der Dorfhalle bei Frankfurt machen, sondern vielleicht in einer richtigen Veranstaltungshalle. Aber ich glaube, das hat halt wirklich auch was mit der Spielerdichte zu tun. Es hat ein bisschen was damit zu tun, dass halt eben die Läden da noch nicht so ausgereift sind. Aber ich weiß, in Leipzig zumindest gibt es eine ziemlich große Pauper-Community, die sich da auch ziemlich professionell organisiert in einem Verein. Ich habe leider nicht mehr genau den Namen im Kopf, aber ich glaube auf jeden Fall, vereinzelt findet man auf jeden Fall schon spezielle Leute, die dann auch eben sich da auch mit organisieren. Die nächste Frage kommt von Balu, der schreibt, Servus, was ist euer beliebtester Modus, wenn ihr 5 Commander-Spieler seid oder habt ihr welche Tipps? Commander ist ja so ein bisschen ausgelegt, das wird, glaube ich, auch inoffiziell schon so ein bisschen gesagt, dass man das optimalerweise zu viert spielen sollte. Aber man kennt es, die Gruppen gehen nicht immer gleich auf. Und dann hat man 5 Spieler. Was macht man denn da?
Einfach mit 5 Leuten spielen. Get over it. Einfach mit 5 Leuten spielen. Es ist, wir haben mit 13 Leuten gespielt, damals im Krieg. Ja. Bevor wir hatten hier das große C und Spelltable. Bevor es Spelltable gab, gab es gar nicht die Frage, was machen wir denn mit dem 5. Spieler oder der 5. Spielerin. Die Frage gab es nicht. Und deswegen ganz einfach, spielt mal zu 5 oder auch mal zu 6. Ja. Wenn ihr 8 werdet oder 7 werdet, dann kann man überlegen, wie es wieder zu splitten, sonst wird's langweilig, das kann ich euch auch aus Erfahrung sagen. Aber zu 5 oder zu 6 ist kein Weltuntergang, echt nicht. Und da muss man auch keinen Modus einführen und nichts, da reicht es einfach, Magic zu spielen, beziehungsweise Commander, was ein Format von Magic ist.
Ja, also ich will sagen, ich habe einmal Pentagramm gespielt, was quasi so funktioniert, dass man so die Sitzorder quasi vorher auslost und man kann quasi nur die Leute gegenüber angreifen.
Ja.
Also nicht die links und rechts direkt neben einsetzen. Und mein großes Problem an dem Format war, dass ich den gefährlichsten Spieler am Tisch nicht rausnehmen konnte, weil er neben mir saß. Und das, ich mag die Modi nicht, die quasi limitieren, wen du angreifen kannst. Ja. Ich verstehe, dass es halt so Threat Assessment mäßig, beziehungsweise dass es halt so von der Spiellänge her eben halt problematisch ist. Aber auf der anderen Seite ist halt eben mein Threat Assessment dadurch gestört, wenn ich halt nicht auch Leute vereinen kann gegen eine Person, sondern ich werde immer angegriffen von einer Person und die anderen fühlen sich nicht inclined, sich gegen diese zu verbünden. Und das ist eine schwierige Geschichte. Ich stimme dir dazu, einfach Commander spielen, das macht, glaube ich, am meisten Spaß.
Wenn ihr 6 Leute seid, kann ich euch auch empfehlen, es nennt sich Emperor, glaube ich. Praktisch einen Werewolf, wo man Freunde hat und Feinde am Gegnertisch, aber nicht weiß, wer was ist. Da gibt's auf, ich glaube, Freizeit-Magic-Spieler oder so heißt das Forum, gibt's ein komplett ausgetüfteltes Komplettset mit bis zu 12 Charakteren, die dann random gemischt werden und Orten und Jahreszeiten und was nicht alles. Richtig crazy. Man kann es aber auch ganz runtergebrochen auch einfach 2 Teams und 2 Leute, die halt einfach die Welt brennen sehen wollen. Und du musst halt herausfinden, wer in deinem Team ist und wer einfach die Welt brennen sehen möchte.
Genau. Aber ich meine, im Endeffekt, ich mag tatsächlich kleinere Runden lieber. Also dann bei 6 Leuten würde ich, glaube ich, auch sagen, lieber 3-3. Und dann sind auch die Runden durchaus schneller vorbei. Aber ja, wenn es irgendwie geht, natürlich 4 Spieler ist optimal. Aber es muss nicht heißen, dass man dann auch gar keine gar keinen Spaß an Commander hat, wenn da zu viele, zu wenig Leute dabei sind. Aber ja, das soweit zum Ask Us Anything. Wenn ihr an dieser Stelle für die nächste Folge Fragen habt, dann schaut vorbei im Radio Ravnica Discord, geht da in Ask Us Anything Thread, schreibt eure Frage rein und dann können wir da bei Zeiten drauf eingehen. Und das bringt uns auch schon ans Ende von Folge 238 vom Radio Ravnica Podcast. Wenn ihr uns supporten wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun mit einem Like, mit einem Abo auf unseren YouTube-Kanälen und auf unseren Videos. Natürlich auch gerne bei Spotify oder anderen Podcatchern bewerten, wenn das geht. Und vor allen Dingen abonniert. Ihr habt ja jetzt die Zahlen gehört. Es sind 2000 regelmäßige Hörer, die da eine Diskrepanz haben. Dementsprechend, schaut da auf jeden Fall rein. Wir sind auch auf Instagram und auf Twitter unterwegs. Da könnt ihr uns auch gerne folgen. Da gibt's dann schon mal intimere Einblicke, je nachdem, wenn man gerade wieder unterwegs ist oder was man gerade so macht. Und natürlich vielen Dank auch an Holy, die uns auch diese Woche wieder gesponsert haben. Und ihr könnt die fabelhaften Getränke von Holy ausprobieren beziehungsweise euch Nachschub holen bei weareholy.com/radioravnica und spart 10% mit Ravnica 10 oder 5 Euro auf euren Ersteinkauf mit Ravnica 5. Und ihr unterstützt uns damit indirekt. Das heißt, ihr zahlt keinen Penny obendrauf und wir kriegen aber eine kleine Marge davon eben zugesteckt. Und wenn ihr uns direkt unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich auch machen bei patreon.com/gamery. Und da könnt ihr dann als Goldunterstützer in dieser Liste genannt werden, wo sich schon folgende Leute eingereiht haben. Und zwar Adrian S., Biker X, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, Faria, General Götterspeise, Jan Web, Siren, Sascha H., Simonim, Steffen H. und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und auch vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir und beziehungsweise sehen uns nächste Woche wieder, was auch immer in der Welt von Magic so abgeht. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.